Radio SRF.
Uhr, Zeit fürs Rendezvous, das Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF mit Ivana Pribakovic. Eine Schule darf nicht eigenmächtig Kopftücher verbieten, sagt das Bundesgericht. Die Schweiz unterzeichnet mit Frankreich das Abkommen zur Erbschaftssteuer.
Wir haben es unterzeichnet, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, in einer breiteren Form zu diskutieren,
sagt Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf in unserem Interview. Lassen sich Geheimdienste überhaupt kontrollieren? Fragen wir nach dem Rücktritt von Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker. Und um 13 Uhr, Bonjour les Romans, bonjour Jacqueline de Quattro. Diese Woche sind wir bei der Regierungsrätin im Kanton Waadt und reden heute mit ihr über Frauen und Politik in der Romandie.
Mit solchen dicken Wettchen sollen wir bitte einen Hosen anlegen. Da habe ich dem Herrn freundlich geantwortet. Es tut mir leid, das sind die einzigen Wettchen, die ich habe. Also bitte, die brauche ich jetzt. Und wenn ich einen Schüpp anlegen will, einen Schüpp an. Wenn es ihnen nicht passt, schauen sie nicht mehr anders hin.
Das Gespräch um eins. Und damit kommen wir zuerst zu den Nachrichten mit Bettina Studer.
Die Thurgauer Gemeinde Bürglen darf ihren Schülerinnen das Tragen eines Kopftuchs nicht verbieten. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Damit ist eine Schulordnung der Thurgauer Gemeinde Bürglen unzulässig. Diese verbietet Sonnenbrillen, Schirmmützen und Kopftücher. Die Schule habe aber kein Recht, religiöse Symbole wie eben ein Kopftuch zu verbieten. Konkret geht es um zwei Mädchen aus Mazedonien, die vor 2 Jahren ein Gesuch stellten, die Schule mit Kopftuch besuchen zu dürfen. Die Schule lehnte das ab. Zu Unrecht, meint das Bundesgericht. Das neue Erbschaftssteuerabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich ist unterzeichnet. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf ist dafür nach Paris gereist. Das umstrittene Abkommen hilft Frankreich, Erbschaften von französischen Staatsangehörigen zu besteuern, die in der Schweiz wohnten. In einem solchen Fall kann Frankreich zum Beispiel nur dann eine Erbschaftssteuer erheben, wenn der Erbe auch eine längere Zeit in Frankreich wohnte. Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker hat sich mit seinem Kabinett beraten, wie es nach seinem angekündigten Rücktritt weitergehen soll. Juncker will Großherzog Henri innerhalb von 3 Monaten Neuwahlen vorschlagen. Nimmt das Staatsoberhaupt den Vorschlag an, bedeutet dies auch den Rücktritt der gesamten Regierung. Juncker wird in einem Untersuchungsbericht unter anderem vorgeworfen, er habe von illegalen Abhöraktionen in Luxemburg gewusst. In Russland hat ein Gericht den verstorbenen Anwalt Sergei Magnitsky wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen. Das Strafverfahren war international als absurd kritisiert worden. Menschenrechtler werfen der russischen Justiz vor, mit dem Prozess den Ruf des regierungskritischen Anwalts nachträglich beschmutzen zu wollen. Magnitsky war 2009 in der Untersuchungshaft gestorben, woran ist ungeklärt. Das Moskauer Gericht verurteilte zudem Magnitskys früheren Chef William Browder in Abwesenheit zu 9 Jahren Lagerhaft wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung. Die Schweizer Armee besitzt 14.000 Gebäude, militärisch genutzt werden davon aber nur noch rund 6.000. Das Verteidigungsdepartement VBS möchte die nicht mehr benötigten Anlagen nun verkaufen, da diese Gebäude erhebliche Gelder binden würden, schreibt das VBS in einem Bericht. Allerdings sei der Verkauf der Gebäude und Anlagen nicht einfach, weil es sich oft um Bunker, Panzersperren oder militärische Unterstände handle. Weltweit kommt immer weniger Energie aus Atomkraftwerken. So sank der Atomstrom im letzten Jahr um 7%, dies im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt ein internationaler Bericht, der im Europaparlament vorgestellt wurde. Verstärkt wurde dieser Trend laut dem Bericht durch das Unglück von Fukushima. Derzeit sind weltweit über 420 AKWs in Betrieb, 17 weniger als vor 10 Jahren. Der so produzierte Strom macht rund 10% der Gesamtmenge aus. In der Schweiz stammt fast 36% des Stroms aus Kernkraftwerken. Jetzt wollen auch 17 Unternehmen aus den USA und Kanada mehr für die Sicherheit von Textilarbeitern in Bangladesch tun. Federführend sind der Einzelhandelskonzern Walmart und die Modekette Gap. Die Lage in den Nähfabriken sei inakzeptabel, erklärten die Unternehmen. Man setze auf Inspektionen der Fabriken und auf die Weiterbildung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Zahlreiche europäische Firmen haben mit Bangladesch bereits ein Abkommen für mehr Sicherheit in den Fabriken abgeschlossen. In London sind 6 Greenpeace-Aktivistinnen auf eines der höchsten Häuser Europas geklettert, auf das Shard-Gebäude. Die Frauen wollen mit der Aktion den Blick auf Ölfirmen und deren Bohraktivitäten in der Arktis lenken. Greenpeace sorgt sich um die Zukunft der arktischen Region. Das Ökosystem der Arktis sei eines der verwundbarsten der Welt. Ein Ölunfall hätte verheerende Folgen, schreibt Greenpeace. Heute werden in der Polarregion bereits rund 10% der weltweiten Ölförderung und 25% der weltweiten Gasförderung produziert.
Rendezvous. Weiter geht es mit dem brisanten Urteil zum Kopftuchverbot an der Thurgauer Schule und ersten Reaktionen. Und dem Interview mit Bundesrätin Wittmer Schlumpf zum neuesten Abkommen mit Frankreich. Wir fragen, ließ sich die Schweiz erpressen? Dann schaut auf Ägypten, sagt der Experte.
Was immer in Ägypten passiert, beeinflusst die Gesamtregion. Ägypten ist so groß, ein Viertel aller Araber sind Ägypter. Sie haben also politisch, wirtschaftlich, sozial wenig, was in der arabischen Welt läuft, ohne dass es von dem, was in Ägypten geschieht, beeinflusst würde.
Und weil Ägypten so wichtig ist, fragen wir nach, welche Nachbarländer versuchen, in Ägypten Einfluss zu nehmen. Und zum Schluss noch...
Ich meine, dass der Ausbildungseffekt einfach schon stärker ist, wenn man noch etwas sieht und kann anlangen und verfolgen und hören.
Wie diese Ausbildung zur Bahnsicherheit in der Schweiz beitragen soll, verraten wir vor unserem Besuch um 1 chez Les Romans. Und damit zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.997 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2391 gehandelt, der Dollar zu 94,88 Rappen. Das Wetter, heute Nachmittag hat es über der Ostschweiz und Teilen des Graubündens teils dichtere Wolken, die sich gegen Abend wieder auflösen. Sonst ist es ziemlich sonnig, die Temperatur liegt mit Bise bei 25 Grad. Im Wallis und im Tessin ist es oft sonnig und es wird bis 30 Grad heiß. Gegen Abend ist im Südwallis und im Tessin vereinzelt Regen möglich. Am Freitag und am Wochenende geht es mit viel Sonnenschein weiter. Im Süden gibt es am Freitag einige Regengüsse und Gewitter, sonst ist die Schauerneigung nur gering.
Ein Kopftuchverbot für Schülerinnen. Dafür zeigt das Bundesgericht also kein Verständnis. Warum es eine entsprechende Schulordnung der Gemeinde Bürglen für unzulässig erklärt, weiß Sascha Buchbinder in Lausanne.
Die Schulgemeinde Bürglen will, dass ihre Schüler sauber und anständig gekleidet sind und verbietet deshalb Sonnenbrillen, Schirmmützen und Kopftücher in ihrer Schulordnung. Schön und gut, solange nur Sonnenbrillen betroffen sind, meint das Bundesgericht, aber die Schule habe kein Recht zum Verbot von religiösen Symbolen wie dem Kopftuch, urteilen die Richter einstimmig. Konkret geht es um 2 Mädchen aus Mazedonien, die vor 2 Jahren ein Gesuch stellten, den Unterricht mit Kopftuch zu besuchen. Die Schule lehnte das ab. Zu Unrecht, urteilt das Bundesgericht, weil nämlich ein Kopftuchverbot die Glaubensfreiheit einschränkt. Dazu aber habe die Schule kein Recht. Die Schule berief sich auf das Thurgauer Schulgesetz, wonach sie christliche und demokratische Werte vermitteln soll. Das Kopftuch gefährde die Entwicklung der Mädchen, weil es die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Frage stelle. Die Richter aber überzeugt diese Begründung nicht. Ein wichtiger demokratischer Wert sei auch die religiöse Toleranz und dass die Schülerinnen Probleme bereitet hätten, behaupte auch niemand. Anders sähe das Urteil möglicherweise aus, wenn die Schülerinnen nicht nur ein Kopftuch, sondern eine Burka tragen wollten, weil dann die Teilnahme im Unterricht behindert würde. Offen bleibt auch, wie weit ein Verbot durch ein Gesetz des Kantons zulässig wäre, denn im Detail sind sich die Richter in fast keinem Punkt einig, ob das Kopftuchverbot immer ein schwerer Eingriff ist, ob das Kopftuch die Frauen diskriminiert. Die Richter diskutierten die Fragen zwar leidenschaftlich, bleiben die Antwort aber schuldig. Klar ist nur, ein Kopftuchverbot für Schülerinnen bräuchte als Grundlage zwingend ein Gesetz. Die Mädchen übrigens durften während des hängigen Rechtsstreits die Schule mit Kopftuch besuchen. Inzwischen sind beide 16-jährig und beenden dieser Tage ihre Ausbildung mit Kopftuch.
Wie das Urteil bei den Lehrerinnen und bei den Musliminnen ankommt. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Kein Kopftuchverbot für Schülerinnen. In den Augen von Beat Zemp, dem Präsidenten des Schweizer Lehrerverbandes, hat das Bundesgericht ein kluges Urteil gefällt.
Wir sind sehr froh um dieses Urteil. Damit geht eine Rechtsstreitfrage, die jetzt doch länger andauert, zu Ende, ist geklärt. Und die Volksschulen werden sich an diesem Urteil natürlich dann auch entsprechend orientieren.
Zufrieden ist auch Amira Hafner Al-Jabaji. Die Islamwissenschaftlerin ist selber eine moderne Muslimin, engagiert auch im interreligiösen Dialog. Sie ist überzeugt, dass ein Kopftuchverbot für Schülerinnen negative Auswirkungen gehabt hätte.
Ein Verbot wäre sehr kontraproduktiv gewesen. Ich denke, der Ruf nach privaten muslimischen Einrichtungen und Bildungsstätten wäre dann laut geworden. Und dann hätten wir eigentlich eine Situation gehabt, die wir nicht anstreben, nämlich dass die Segregation vorangetrieben wird, die Abgrenzung der muslimischen Bevölkerung.
Denn es sei das Beste, dass auch muslimische Mädchen mit Kopftuch ungehindert die Volksschule besuchen könnten. Ganz anders äußert sich Saida Keller-Messali vom Forum für einen fortschrittlichen Islam. Sie ist enttäuscht über das Bundesgerichtsurteil.
Weil es eine verpasste Chance ist, muslimische Mädchen vor allem schon in der Schule einfach davor zu schützen, dass sie unter Druck geraten von zu Hause aus und sich in einem religiös begründeten Korsett bewegen müssen.
Denn es sei sehr selten, dass Mädchen das Kopftuch freiwillig tragen würden. Der Druck von zu Hause spiele jeweils eine große Rolle, sagt Saida Keller-Messali. Für die Islamwissenschaftlerin Amira Hafner Al-Jabaji sind diese Aussagen zu schwarz-weiß. Aber sie räumt ein, dass man jetzt nach dem Gerichtsurteil wachsam bleiben müsse.
Dass so eine Möglichkeit, dass muslimische Mädchen das Kopftuch tragen dürfen, dass es nicht dazu führt, dass der Druck auf Mädchen, auf muslimische Mädchen, die kein Kopftuch tragen, jetzt erhöht wird. Hier müssen wir eine gewisse Vorsicht walten lassen und das Augenmerk darauf richten.
Einen Freipass sieht auch Lehrerpräsident Zemp im Bundesgerichtsurteil nicht. Ein Kopftuch für Schülerinnen sei zwar zulässig, aber Schleier, die das ganze Gesicht bedecken, wie die Burka oder der Niqab, würde er nicht akzeptieren. Und eine andere Geschichte seien auch Lehrerinnen. Lehrpersonen sollten laut Beat Zemp auf Kopftücher und andere religiöse Symbole verzichten, denn sie seien Repräsentanten des säkularen Staates.
Der französische Fiskus will bei Erbschaften also künftig auch dann zugreifen, wenn der Verstorbene in der Schweiz gewohnt hat und hier zum Beispiel eine hübsche Villa besaß. Dies, falls die Erben in Frankreich wohnen und dort steuerpflichtig sind. Aber auch Schweizer, die seit längerer Zeit in Frankreich wohnen, müssen künftig die französische Erbschaftssteuer zahlen. Zum Beispiel, wenn ihre Eltern in der Schweiz sterben und Vermögenswerte hinterlassen. Aus Schweizer Sicht bringt das eine erhebliche Verschlechterung gegenüber der heutigen Regelung. Rudi Mäder fragte Evelyn Wittmer-Schlumpf heute in Paris nach der Unterzeichnung, warum sie trotz dieser Nachteile ihre Unterschrift unter das innenpolitisch umstrittene Abkommen gesetzt hat.
Wir haben es unterzeichnet, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, in einer breiteren Form zu diskutieren über alle Themen, die uns jetzt beschäftigen mit Frankreich. Das heißt eben auch die Pauschalbesteuerung, das heißt die Vergangenheitsregelung, das heißt Bâle-Mühlhaus. Wir haben verschiedene Themen, die offen sind und Frankreich hat zum Ausdruck gebracht, dass sie bereit sind einzusteigen auf diese Themen, wenn wir den Erbschaftssteuervertrag unterzeichnen. Das heißt noch nicht, dass das Parlament das dann auch genehmigt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Öffnung haben und jetzt diskutieren können mit offenem Ausgang.
Aber er bringt da die Schweiz nicht nur eine Vorleistung und hofft, Frankreich macht dann später Konzessionen?
Ich sehe das etwas anders. Frankreich hat darauf verzichtet zu kündigen. Wir haben jetzt noch einmal ein Jahr Rechtssicherheit in diesem Bereich, ein Jahr Zeit, auch die anderen Themen anzugehen und zu diskutieren. Und ich denke, das ist wichtig. Und am Schluss wird die Bilanz auf dem Tisch liegen und das Parlament und die Regierung werden dann das werten und einen Entscheid fällen.
Frankreich hat eben gedroht zu kündigen. Wird da nicht der Vorwurf kommen, die Schweiz habe sich erpressen lassen?
Also Frankreich hätte möglicherweise gekündigt, wenn wir es nicht geschafft hätten, diesen Dialog jetzt anzuregen und einzusteigen. Und es ist sowohl Frankreich als auch der Schweiz ein Anliegen, jetzt wirklich über diese offenen Fragen zu diskutieren. Und ich denke, wenn der Vertrag gekündigt worden wäre, wäre diese Möglichkeit eben nicht mehr gegeben gewesen.
Und das wäre für die Schweiz schlechter gewesen unter dem Strich?
Ich denke schon. Es ist wichtig, dass man einmal alle Themen diskutiert, Lösungen sucht und dann eine Bilanz macht. Und dann kann man immer noch Nein sagen.
Und haben Sie Hoffnung, das Parlament überzeugen zu können?
Das wird davon abhängen, wie weit wir in den anderen Dossiers wirklich Fortschritte erzielen können, die offen sind, die wir diskutieren wollen und wo Frankreich auch seine Bereitschaft signalisiert hat, hier einzusteigen.
Frankreich möchte ja, dass der automatische Informationsausgleich zum Standard wird. Was droht auch mit einer schwarzen Liste? Was haben hier Minister Moscovici gesagt zu diesem Thema?
Ich habe die Haltung des Bundesrates dargelegt, die ist, dass wir bereit sind, uns zu engagieren auf dem Niveau der OECD, wo wir ja Mitglied sind, für einen internationalen Standard, der die wichtigsten Finanzplätze dann auch umfasst und der auch eingeführt wird, also nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich umgesetzt ist und dass wir dann auch bereit sind, hier einzusteigen. Und Herr Moscovici hat ja heute gegenüber der Presse gesagt, dass er diese Haltung auch versteht.
Die Drohung mit einer schwarzen Liste macht Ihnen Angst?
Es war ja nicht eine Drohung mit einer schwarzen Liste. Er hat gesagt, wenn die OECD bzw. wenn der AIA zum internationalen Standard wird, wie das die Schweiz wünscht und daneben eben die wichtigsten Finanzplätze diesen Standard eingeführt haben, dann hat die Schweiz ja auch diese Voraussetzungen erfüllt. Und das wollen wir ja auch darauf hinarbeiten.
Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf auf Fragen von Rudi Mäder in Paris. Nun liegt der Ball also beim Parlament. Bekannt ist er auch als Mr. Euro, Jean-Claude Juncker, der dienstälteste Regierungschef in der EU. Als Ministerpräsident von Luxemburg hat er jetzt aufgegeben. Er musste zurücktreten wegen einer Geheimdienstaffäre. Seine Gegner hatten ihm vorgeworfen, er habe zu wenig hingeschaut beim Geheimdienst. Juncker selber räumte lediglich ein, dies habe nicht zu seinen Prioritäten gehört. Aber er könne auch nicht alle Mitarbeiter überwachen. Ich fragte den Geheimdienstexperten der Universität Graz, Siegfried Beer, wie wichtig ist es, dass die Politik den Geheimdienst beaufsichtigt? Oder anders gesagt, wie groß ist das Versäumnis von Jean-Claude Juncker?
Ich denke, da ist er nicht alleine. Ich glaube, auch in Österreich kümmern sich die hohen Minister und der Bundeskanzler ganz wenig um diese Dinge. Habe ich auch einmal nachgefragt bei einem Ex-Bundeskanzler. Der hat mich verblüfft angesehen, als ich fragte, wissen Sie, was da eigentlich los ist in Österreich? Dass er einen Fehler gemacht hat, das weiß er mittlerweile und daraus werden hoffentlich auch andere Ministerpräsidenten lernen. Denn die Kontrolle dieser Dienste ist natürlich ein ganz wichtiges Ding.
Könnte es nicht auch eine Schutzbehauptung von Jean-Claude Juncker sein? Also wir erinnern uns, auch schon amerikanische Präsidenten gaben sich ahnungslos, um nicht politisch Schaden zu nehmen, wenn zum Beispiel Geheimdienste ihre Kompetenzen überschritten hatten.
Sie haben vollkommen recht. Natürlich gibt es dieses Motiv auch. Nichts zu wissen heißt, keine Verantwortung zu haben. Das hätten andere Leute zu machen. Also dieses Schutzargument, das ist sicherlich auch ein ganz häufiges.
Woran kann es denn liegen, wenn Geheimdienste quasi tun, was sie wollen?
Schauen Sie, generell sind Geheimdienste untergestellte Einheiten, die auf Befehl und auf Antrag arbeiten. Aber nachdem dieses Geschäft so komplex sein kann und diese Organisationen natürlich auch sehr mächtig sind, entwickeln sie ein eigenes Leben und deshalb ist ja diese Kontrolle so wichtig. Lange haben ja Geheimdienste keine Kontrolle gehabt, auch in Demokratien nicht. Seit 30 Jahren ist es anders, von Land zu Land natürlich verschieden.
Sind Geheimdienste von ihren Fähigkeiten und Kompetenzen her nicht eh schon allen anderen immer einen Schritt voraus und darum auch grundsätzlich schwer zu kontrollieren?
Sie haben recht. Die Entwicklung auf diesem Gebiet ist ja rasant, die technologische vor allem, die Möglichkeiten, die sich da bieten. Umso wichtiger könnte man argumentieren, wäre es, sich dafür zu interessieren. Und da scheint es zu happern.
Lassen sich denn grundsätzlich Geheimdienste überhaupt kontrollieren?
Wahrscheinlich gehören sie zu den schwierigsten Organisationen für die Kontrolle. Aber das ist ja sozusagen das Anliegen und auch das Merkmal einer Demokratie, dass Kontrolle immer wichtiger wird und dass man da nicht lockerlassen darf. Das wird, glaube ich, auch eine Folge der längsten Diskussionen europaweit sein. In Amerika wird das ja nicht diskutiert. Die haben ihre eigenen Stationen auch schon gehabt, der öffentlichen Diskussion.
Sagt Professor Siegfried Beer, er ist Experte für Geheimdienste an der Universität Graz und leitet das entsprechende österreichische Institut. Rendezvous, es ist 9:09. Ägypten steckt in einem politischen Vakuum. Mit Milliardenzahlungen versuchen nun ausländische Regierungen, Einfluss auf das Land mit über 80 Millionen Einwohnern zu nehmen. Darunter die USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich fragte Volker Perthes, den Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, weshalb ist Ägypten für diese Staaten von besonderem Interesse?
In der arabischen Welt ist es so, dass Ägypten auf der einen Seite immer ein Spieler ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch der Ort, wo sich die regionalen Rivalitäten zeigen. Also wer Einfluss auf Ägypten hat und damit den Spieler Ägypten beeinflusst, der hat auch mehr Einfluss in der arabischen Liga und in der arabischen Welt. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass die reichen arabischen Staaten, und das sind nun mal die am Persischen Golf, dass die reichen arabischen Staaten hier auch darum konkurrieren, wer Einfluss in Ägypten hat und da unterschiedliche Partner haben.
Um es auch noch ganz klar zu machen, welche Motive haben die Geldgeber? Ist es eher der politische Einfluss oder sind es eher die wirtschaftlichen Interessen?
Es ist der politische Einfluss, aber den nimmt man am ehesten, wenn man Ägypten wirtschaftlich hilft. Es gibt hier auch andere Geldgeber der Entwicklungshilfe. Denken wir mal an die Europäer oder denken wir potenziell jedenfalls an den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Aber da sind eben Abkommen über die Finanzierung bestimmter Projekte oder Programme oder auch von Haushaltshilfen abhängig von Verhandlungen, die die jeweilige ägyptische Regierung führen muss mit diesen ausländischen Entwicklungshilfegebern. In Saudi-Arabien, in den Emiraten, da verbindet man Hilfe nicht mit Konditionen, sondern sagt, Ägypten ist uns politisch wichtig. Das Gleiche galt für Katar. Ägypten ist uns politisch wichtig und deshalb unterstützen wir es, um der politischen Führung in Ägypten es jetzt möglich zu machen, bestimmte wirtschaftliche Erleichterungen für die Bevölkerung zu schaffen.
Während Mohamed Mursi noch an der Macht war, gab es Gerüchte, dass Ägypten der Atem ausgegangen wäre innerhalb dieses einen Jahres, wenn nicht aus den Nachbarländern massive Zahlungen eingegangen wären. Wie stark ist also Ägypten abhängig von den Geldgebern?
Ägypten ist tatsächlich abhängig von den Geldgebern. Saudi-Arabien und die Emirate zusammen haben etwa 8 Milliarden US-Dollar bereitgestellt oder angekündigt, sie bereitzustellen. Das wird helfen, Ägypten zumindest über das nächste Jahr über Wasser zu halten. Die Kataris hatten im Jahr zuvor 5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Das entsprach etwa der Summe dessen, was Ägypten mit dem Internationalen Währungsfonds unter einem Stabilisierungsabkommen verhandelt, aber noch nicht abgeschlossen hat. Das entspricht dann etwa dem, was man an Devisen braucht und nicht selber durch Tourismus oder Suezkanal oder begrenzte Öl- und Gasexporte selbst erwirtschaftet. Und ohne dies würde Ägypten dann tatsächlich Gefahr laufen, an irgendeinem Punkt im Haushaltsjahr zahlungsunfähig zu werden.
Und welche Konsequenzen wird das für Ägypten haben, wenn jetzt Saudi-Arabien und die Emirate mehr Einfluss haben?
Nun, man wird in der regionalen Politik sich stärker koordinieren, sich stärker abstimmen mit den Saudis und mit den Emiratis. Es gilt auch in der arabischen Welt, dass man einen Staat wie Ägypten nicht einfach kaufen kann. Aber selbstverständlich hilft es der saudischen Agenda für die Region, der emiratischen Agenda für die Region, wenn man Ägypten gewissermaßen mit im Boot hat. Und das betrifft das Verhältnis zu Israel, das betrifft das Verhältnis zu den USA, das betrifft nicht zuletzt auch das Verhältnis zu Iran oder zum gegenwärtigen syrischen Regime. Und da hilft es, wenn man die Gemeinsamkeit der Position finanziell absichert und unterstützt.
Sagt Volker Perthes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, im Rendezvous. Immer mehr Züge fahren auf dem Netz der SBB. Der Fahrplan wird immer dichter. Wie bleibt es da möglich, die Züge sicher aneinander vorbeizubringen? Das lernen angehende Zugbetriebsleiter auf einer der größten Modelleisenbahnen der Schweiz. Diese steht an der ETH Zürich und Christian von Burg ging sich die ganze Anlage anschauen.
Danke, Fahrdienst Schwerdorfer Stand antworten.
Verstanden, ich würde es gerne vom Gleis 1 mit der Lok bis Gleis 22 antworten.
Verstanden. Gleise, soweit das Auge reicht. 600 Meter insgesamt. Dazwischen 7 Miniaturbahnhöfe und Stellwerke aller Generationen. Das ist die Modelleisenbahn an der ETH, ein Bubentraum. Vier junge Männer machen hier gerade einen Teil ihrer Ausbildung als Zugbetriebsleiter. Sie telefonieren, stellen Weichen und Signale. Jetzt ist es grün. Langsam setzt sich ein Regionalzug im Maßstab 1:87 in Bewegung. Aber auf der Weiche im Bahnhof steht noch eine Rangierlok mit Kies im Anhänger. Der Regionalzug schrammt den Güterwagen von der Seite. Thomas Tremp, der Ausbildner, weist seinen Schüler darauf hin.
Schau, was da passiert.
Was bedeutet so ein Unfall in Originalgröße?
Ein paar Kratzer, oder wenn er hier noch weiter vorne gesehen hat, dass da eine Gleisung gegeben hätte. Und auch Menschenleben gefährden. Je nach Wagentyp.
Was wäre, wenn? Genau darum gehe es bei dieser Anlage, sagt Tremp. Hier könne man solche Fehler veranschaulichen und die Ursachen besprechen. Die Tür geht auf und ETH-Professor Ulrich Weidmann kommt herein. Auch er als Eisenbahnexperte benutzt die Anlage regelmäßig mit seinen Studenten.
Ich meine, dass der Ausbildungseffekt einfach schon stärker ist, wenn man noch etwas sieht und kann anlangen und verfolgen und hören.
Später im Stellwerk stünden die Zugbetriebsleiter nur noch vor den großen blinkenden Bildschirmen. Das sei für sie zwar schwieriger zu erfassen, aber gut für die Sicherheit. Unfälle wie der von vorhin gäbe es heute kaum mehr. Nur in Ausnahmesituationen müssen die Zugbetriebsleiter die Züge auf Schienen führen, die nicht mit Signalen gesichert sind, sagt Weidmann.
Und die Sicherheitsverantwortung geht dann auf den Mensch. Das ist eigentlich so, wenn man die Geschichte der Bahnunfälle anschaut, sehr häufiger Grund. Es ist praktisch nie der Fall, dass irgendwie eine technische Sicherheitslücke ist im Stellwerk.
Die Maschine schaltet schneller und präziser als der Mensch. Dank der modernen Steuerung mit den sogenannten ETCS-Signalen rasen die Züge auf bestimmten Strecken schon heute im Abstand von 2 Minuten hintereinander her. Und es sei noch mehr möglich, sagt Weidmann.
Wir sind jetzt überzeugt, dass man könnte auf 100 Sekunden gehen, fahrplanmässig, und von 120 auf 100 Sekunden sieht noch wenig aus. Aber es sind fast 20%, oder, wo man zusätzlich rausholen kann.
Wenn es möglich wird, auch die Güterzüge dazwischen noch schneller fahren zu lassen, dann kann man auf einige Gleisneubauten vorderhand verzichten. Das ist Weidmanns Credo.
Damit verbunden wird aber auch sein, dass man einem Lokführer sehr viel genauere Vorgaben wird machen, wie er genau abgestimmt auf Betriebslage soll fahren. Da laufen auch bei der SBB so Projekte, wo man dem Lokführer sehr präzise vorgibt. Jetzt solltest du 75 fahren, dann verwünschst du genau das nächste grüne Licht.
Auf der Modelleisenbahn ist das nächste Problem aufgetaucht. Im einen Bahnhof ist der Zug zu früh abgefahren. Eine missverständliche Absprache ist schuld.
Ja, aber das ist nicht so die Anfrage, ob du Kreuzung kannst verlegen. Du hast gefragt, ob er unterwegs ist. Ich sage nein, das heisst nicht, du kannst nicht schicken.
Ja, du bist unterwegs, okay.
Ja, jetzt muss ich ein bisschen schauen mit meinen Gleisen.
Im Alltag tönt es immer seltener so. Die meisten Stellwerke können unterdessen von extern bedient werden. In 3 Jahren wird die SBB den gesamten Bahnbetrieb in der Schweiz von nur noch 4 Betriebszentralen aus steuern. Das heißt, im Normalbetrieb bewegen alleine die programmierten Systeme alles nach Fahrplan. Nur bei Störungen greift der Mensch ein. Ist das nicht gefährlich? Weil Ausnahmesituationen im Alltag kaum mehr geübt werden können? Das ist ein Problem, bestätigt Weidmann.
Kann ich Ihnen heute keine schlüssige Antwort geben? Ich kann nur sagen, ja, es ist eine Herausforderung, die man sich auch bewusst ist. Da macht man auch Überlegungen dazu, wie man umgeht damit.
Je komplexer die Systeme, umso komplexer wird das Risikomanagement, sagt Weidmann. Aber es gäbe durchaus gute Vorbilder.
Ich denke, da wird man am gescheitsten lernen von der Luftfahrt, von der Kernenergie, wo ähnliche Herausforderungen sind.
Bis heute erweist sich der Betrieb der Eisenbahn trotz hoher Komplexität und immer größerer Zugsdichte als erstaunlich robust. Ein Schienenbruch, eine defekte Weiche, Das sei alles bewältigbar.
Im allerschlimmsten Fall macht man Busersatz, man fährt über das falsche Gleis, man sonst irgendeine Umleitung fahren. Aber es ist eigentlich erstaunlich, was es da mag verleiden.
Auf der großen Modelleisenbahn läuft unterdessen alles rund. Die Züge fahren im Takt.
Verstanden, Gleis 253 und anschließend 3 Antworten.
Richtig, Schluss.
Der Bericht von Christian van Bock. Und bevor wir nach Lausanne schalten, zur Waadtländer Regierungsrätin Jacqueline De Quattro und zu Susanne Brunner, die zwei sprechen über Frauen in der Westschweizer Politik, zuerst noch zu den Mittagsschlagzeilen. Und die hat auch eine Frau. Bitte, Bettina Studer.
Kein Kopftuchverbot für Schülerinnen in der Thurgauer Gemeinde Bürglen. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Schule kein Recht hat, religiöse Symbole wie ein Kopftuch zu verbieten. Das neue Erbschaftssteuerabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich ist unterzeichnet. Es hilft Frankreich, Erbschaften von Staatsangehörigen zu besteuern, die in der Schweiz wohnten. Bedingung ist, dass der Erbe auch längere Zeit in Frankreich lebte. Schuldspruch für den toten Anwalt Sergei Magnitsky. Ein russisches Gericht hat den 2009 in Untersuchungshaft verstorbenen Regierungskritiker wegen Steuerbetrugs verurteilt.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.